Wenn die Hoffnung stirbt. Vor einiger Zeit hat ein guter Freund von mir gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Was er damit gemeint hat, ist, er hat in die Welt geschaut und hat all die Leiden gesehen, all das Schwierige und irgendwie auch die Willkür, wem Leid begegnet, einem guten Menschen begegnet Leid, dem schlechten Menschen dem begegnet kein Leid und für ihn gab es keine Hoffnung in der Welt. Das war sein Schluss. Die Hoffnung hatte keinen Platz für ihn. Und damit ist er auch gar nicht so alleine in der westlichen säkularen Gesellschaft. Richard Dawkins, der hat ein Buch geschrieben, aus Eden entsprang ein Fluss, oder ein Fluss entsprang aus Eden. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz genau im Kopf. Dort schreibt er darüber, dass eigentlich das, was wir in der Welt sehen, ein Abbild der Willkür ist, dass alles nur aus Materie besteht und es sich willkürlich eigentlich entwickelt. Und darum gibt es eigentlich keine Hoffnung. Es gibt auch nicht irgendein Ziel, sondern alles entwickelt sich einfach so, wie die Natur halt will. Und in so einer Weltanschauung hat Hoffnung eigentlich gar keinen Platz, sondern anstelle der Hoffnung kommt die Willkür. Und dann versucht man irgendwie, ein möglichst glückliches Leben zu leben. Man versucht irgendwie, das Beste aus dem zu machen, was halt ist, und muss das hinnehmen, was halt nicht so gut ist. Man jagt dem Glück nach und wir können das auch ein bisschen entdecken in unserer Gesellschaft, dass wir so denken, dass eigentlich das höchste Ziel in unserer Gesellschaft das eigene Glück oder das Glück vielleicht auch von einem Ganzen ist, aber letztendlich hat das Leid keinen Platz mehr. Und so gibt es diverse Fortschritte, die auch zu bejahen sind. Wir haben Krankenhäuser, in denen Behandlungen möglich sind, die vor hunderten Jahren, von denen wurde noch geträumt, die waren faktisch nicht möglich. Und man lebt länger, man lebt vielleicht sogar gesünder, man hat Medikamente, man versucht auch das Leid des Todes wie weiter hinauszuzögern, möglichst alt zu werden, möglichst lange zu leben, denn wenn man stirbt, ist es ja aus. Und wir können auch sehen, dass so das Unperfekte oder der Zerfall in der Welt wie auch nicht so gut ankommt in der westlichen Gesellschaft. Ich habe gerade letztens im Internet noch so Hollywood-Prominenz geschaut und Schönheits-OPs. Und dann merkt man plötzlich so, der 65-Jährige, der sieht noch aus wie 40, aber vor ein paar Jahren hat er noch nicht so ausgesehen. Und auch dort, irgendwie kommt die Hollywood-Prominenz mit dem Älterwerden, mit dem vielleicht nicht mehr so gut aussehen, weil einige Falten kommen. Wobei, man sagt ja auch, George Clooney sähe immer schöner aus, je älter er wird. Aber irgendwie kommen wir damit nicht zurecht, dass wir zerfallen. Und spätestens seit 2020 merken wir, dass wir es auch nicht so im Griff haben. Auch wenn wir die Technik haben und es uns immer besser geht, wir durch Schönheits-OPs schön aussehen können, auch wenn wir schon alt sind und eigentlich schon längst die Falten ins Gesicht kommen sollten. Wir merken, wir haben es nicht im Griff. Denn Krankheiten wie Corona haben uns ganz klar gezeigt, dass auch wenn wir die Medizin haben, trotzdem irgendwo beschränkt sind in dem und es nicht im Griff haben, wenn wir krank werden, wie fest wir krank werden oder ob man dann sogar daran stirbt. Und jetzt auch der Krieg in der Ukraine. Früher war der Krieg weit weg, heute ist er näher und wir merken, es ist alles andere als einfach nur selbstverständlich, wie es uns geht. Wir haben nicht alles im Griff, es geschehen Dinge, die wir nicht mitbestimmen können. Und so verhält es sich auch mit Naturkatastrophen, Erdbeben, Überschwemmungen, die zahlreiche Tote fordern und wir nicht beeinflussen können. ob es diese gibt oder nicht. Und wie wir auch von unseren interkulturellen Mitarbeitern wissen, Leute, die Christus nachfolgen, die Jesus nachfolgen, leiden trotzdem. Und es ist schwierig und wir haben es nicht zu 100% im Griff. Und darum ist es vielleicht auch verständlich, dass jemand zum Schluss kommt, wenn das Leid so da ist, wie kann es dann noch einen Gott geben? Wie können wir das zusammenbringen? Wo ist da überhaupt noch die Hoffnung? Ist sie vielleicht tot? Und damit möchten wir in den Römer 8, 18 bis 25 hineinstarten. Paulus fängt ihn an mit, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Er ist überzeugt. Für Paulus ist es keine Frage, dass Leiden dazugehören. Ich möchte zuerst einfach mal auf diesen Teil eingehen. Die Leiden der jetzigen Zeit, die wir beobachten, für Paulus gehören sie dazu. Für ihn stehen sie auch gar nicht in irgendeinem, in der Konkurrenz gegenüber einem guten Gott. Nein, für ihn gehören sie dazu. Und wir werden jetzt durch diesen Text durchgehen und einfach mal den Zustand, der für Paulus ganz normal ist, die Leiden der jetzigen Zeit ein bisschen genauer anschauen. Und ich überspringe jetzt einen Vers und gehe bereits in den Vers 20 bis 21 und dort steht, die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Der Vergänglichkeit unterworfen. Das erinnert uns an 1. Mose 3, 17, an den 16 folgenden Versen. Dort lesen wir von dem Sündenfall. Und wegen dem Sündenfall wurde die Natur verändert. Es wurde auch etwas in den Menschen verändert. Und die Natur wurde der Vergänglichkeit, das kann man auch als Nichtigkeit übersetzen, sie wurde sterblich, könnte man sagen. Und wenn wir bei Genesis noch genauer hinschauen, also im 1. Mose, dann lesen wir äußerlich, dass die Frau bekommt Wehen und Schmerzen bei der Geburt. Der Erdboden wird verflucht, er wird ganz mühsam zu bearbeiten, es wird schwierig zu überleben, weil man tagtäglich kämpfen muss, dass der Erdboden gut aufbereitet ist, dass da auch Frucht ist, dass man Nahrung hat. Dornen und Disteln kommen, die einen stören, die einem vielleicht die Saat dann kaputt macht, dass das Gute, die gute Saat eigentlich unter den Dornen kaputt geht. Und der Mensch, der wird dem Tod hingegeben. Er muss sterben. Es fängt ein Zerfall an, eine Vergänglichkeit, die durch die Sünde ausgelöst wurde. Und für Paulus gehört das einfach zu der jetzigen Zeit. Aber auch innerlich hat sich was verändert. Vorher war der Mensch auf Gott ausgerichtet. Und dann plötzlich ist er auf sich ausgerichtet oder auf den Menschen, sein Gegenüber in dieser Welt, dass der gut von ihm denkt. Und durch das kommt vieles in die Welt, wie auch die Selbstsucht oder Krieg, der durch das möglich wurde. Also der Mensch wurde auch innerlich, hat sich was verändert beim Sündenfall. Und so sind wir eigentlich Knechten dieses neuen Zustands der Sterblichkeit geworden. Und dann sagt er im nächsten Vers, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und in Wehen liegt. Die ganze Schöpfung, das ist eine große Diskussion, was er damit meint. Ich gehe so weit, dass es einfach die Natur ist und der Körper, wie er bei uns geschaffen ist. Also unser Körper, der ist auch ein Teil der Schöpfung Und trotzdem haben wir ein bisschen eine höhere Verantwortung. Wir haben etwas, wir haben einen Auftrag bekommen, über die Welt zu herrschen. Darin unterscheiden wir uns von dem Rest der Schöpfung, aber der Körper bleibt Teil dieser Schöpfung. Und wir. Und die Schöpfung seufzt. Seit dem Sündenfall seufzt sie und liegt in diesen Wehen. Und das ist schmerzhaft. Wehen, wir Männer, wir wissen nicht genau, wie sich das anfühlt. Einige Frauen unter euch haben schon Kinder, die wissen, wie sich das anfühlt. Und das muss unglaublich schmerzhaft sein. Und das ist nicht lustig. Das ist nicht etwas, das man unbedingt erleben will. Zumindest nicht einfach für sich. Vielleicht, um Kinder zu bekommen, nimmt man das in Kauf. Aber einfach so diese Schmerzen zu ertragen, das ist nicht schön. Also wir leben in einer Welt, die schmerzhaft sein kann. Und damit haben wir einen Zustand, in dem die Welt der Vergänglichkeit hingegeben wurde, der Sterblichkeit, in der sie seufzt, in der nicht alles schön ist und sie in Wehen liegt. Und dann fährt er fort und sagt, und nicht nur sie, die Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Wir haben den Geist bekommen. Wir haben den Geist bekommen, können durch das erkennen, in welchem Zustand die Welt überhaupt ist. Vorher ist das schwierig. Vorher ist es einfach so. Und wir wissen nicht, dass es was Besseres gäbe. Das können wir nicht erkennen. Richard Dawkins sieht nur, dass es so ist, aber er kann nicht mitseufzen. Er kann nicht seufzen, dass es schlecht ist, sondern er muss es einfach akzeptieren. Und wir seufzen mit und warten auf etwas. Und hier kommt eigentlich so ein Turning Point. Und denn wir erkennen den Zustand der Welt und leiden mit ihr. Und jetzt kommt der Turning Point. So, denn wie wir im ersten Vers schon gelesen haben, ist das nicht alles, dass er die Leiden der jetzigen Zeit beschreibt, sondern er stellt dem etwas gegenüber, die Herrlichkeit, die an uns, den Gläubigen, geoffenbart werden soll. Es ist die Herrlichkeit von Gott, die an uns sichtbar werden soll, durch sein Handeln an uns. Und er hat in dem ganzen Text immer wieder solche zwei Seiten. Er hat die Leiden, das Schwierige, aber er hat auch eine Hoffnung, wie wir sehen. Und er sagt, auch die ganze Schöpfung ist gespannt und sie erwartet und sehnt sich nach dieser Offenbarung an den Söhnen Gottes, also den Gläubigen. Also die ganze Schöpfung, die wartet darauf, dass das Heilshandeln von Gott ganz wird, vollendet wird. Jetzt ist es noch nicht ganz vollendet oder wir sehen noch nicht alles. Es ist schon vollendet, aber eben noch nicht. Das ist diese Zwischenzeit, die Miriam vorher auch in dem Text eigentlich erwähnt hat. Und hier, wo er von der Vergänglichkeit spricht, der die Schöpfung hingegeben wurde, die Gott unterworfen hat, das geschieht nicht einfach nur so hoffnungslos, sondern auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll, dass diese Freiheit kommt. Es ist ein Zustand, der nicht ewig anhalten wird. Und wir dürfen das wissen. Es gibt Hoffnung. Und auch das Bild der Wehen. Vorhin haben wir angeschaut, wie das schmerzhaft ist. Und gerade in der Antike früher war es dann nicht einfach normal, dass die Mutter überlebt oder dass das Kind nachher überlebt. Daher ist das schon auch ein sehr starkes Bild für die Schmerzen. Aber ich habe mir erlaubt, das auch der Hoffnung zuzuordnen. Denn Wehen, wie wir sie kennen, die haben einen Nutzen. Sie sind sinnvoll. Ohne die Wehen gäbe es kein Leben. Ohne die Wehen gibt es keine Nachkommenschaft. Ohne die Wehen würde in der Antike auch die Sippe eigentlich untergehen. Es würde nicht weitergehen. Und somit sind die Wehen notwendig, damit Leben existieren kann, damit Leben sein kann. Und mich dünkt das noch wichtig zu sehen. Das Bild hört nicht mit den Schmerzen auf, sondern die Wehen sind eigentlich das Anzeichen, das kurz vor der Geburt kommt. Und sie sind die Zusicherung, dass jetzt die Geburt kommt und dass jetzt neues Leben entsteht. Und so sind die Leiden dieser Zeit auch zu verstehen. Sie sind Zusicherung. Es kommt was. Es ist nicht nutzlos, sondern es sind wie die Wehen bei der Geburt und danach entsteht Leben. Nur ist es vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, mit diesem Umstand klarzukommen. Und auch hier, in diesem Vers, sagt er, wir haben die Erstlingsgabe des Geistes bekommen. Und wir warten auf die Erlösung unseres Leibes, also die Erlösung von dem Zustand, dass wir der Sünde im Moment ausgeliefert sind ein bisschen, dass die irgendwie noch herrscht, aber doch nicht. Wir sind errettet und doch leiden wir noch. Aber gerade die Erstlingsgabe, die ist interessant. Denn die Erstlingsgabe, die kommt aus dem Opferkult. Und zwar ist das der erste Teil der Ernte. Und die Heiden haben den ersten Teil der Ernte ihren Göttern hingegeben, damit denen gedankt wird, dass vielleicht auch sie dann gut gestimmt sind gegenüber einem, dass die Ernte nachher auch gut verläuft und wir noch mehr haben. Im Judentum war es ein wenig anders. Dort brachte man es im Tempel einfach nur als Dankbarkeit und glaubte ja an einen guten Gott. Aber mit der Erstlingsgabe beginnt etwas. Wenn wir die Erstlingsgabe haben, sind wir am Ernten. Und die Ernte danach, die folgt. Das ist gar keine Frage. Auch da, es ist klar, es geschieht was. Es hat was begonnen. Und das ist gut. Ohne die Ernte hätten wir keine Lebensmittel. Und ohne die Lebensmittel würde man wieder sterben. Die Ernte ist etwas Gutes. Und die Erstlingsgabe, die sichert uns eigentlich zu. Wir werden errettet sein. Denn es hat begonnen, die Errettung hat begonnen mit dem, dass wir das Zeugnis des Heiligen Geistes in uns tragen. Der Heilige Geist zeugt in uns davon, dass wir Kinder Gottes sind. Das steht auch im Römerbrief, ein bisschen vorher. Und damit dürfen wir gewiss sein, dass noch etwas kommt. Wir haben diesen Blick in die Zukunft, den Blick über das hinaus, was wir im Moment, im Jetzt sehen. Und damit hofft die Welt auf die Offenbarung der Herrlichkeit. Denn wenn Gottes Herrlichkeit sein Handeln an uns, das Erlösungshandeln an uns ganz offenbar wird, dann werden wir auch befreit sein von den Sünden. Dann, wenn Jesus das zweite Mal zurückkommt, hierher kommt und die ganze Welt befreit von dem jetzigen Zustand. Sie hofft auf die Befreiung von der Sterblichkeit, die wir schon jetzt in uns tragen dürfen. Uns ist die Ewigkeit zugesichert durch den Geist, der das uns auch klar macht, hey, du gehörst zu Gott. Und Jesus sagt, wir dürfen ewig leben, wenn wir ihm nachfolgen. Das Leid hat auch einen Sinn, wie wir bei den Wehen gesehen haben. Wir könnten hier noch auf Jesus hinschauen. Da werden wir dann vielleicht in der nächsten Predigt noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Aber Jesus, der leidet auch, zum uns befreien, zum ins Leben zu führen. Und sie hofft auf die Vollendung dessen, was schon begonnen hat, wie wir bei der Erstlingsgabe sehen und auch bei den Wehen. Aber Hoffnung bedeutet auch immer ein noch nicht. Hoffnung, die schon erfüllt ist, die ist eigentlich tot. Die Hoffnung, die gestorben ist, muss nicht unbedingt heißen, dass die Hoffnung nicht ist, sondern dass die Hoffnung erfüllt ist. Und Paulus spricht darüber in den letzten zwei Versen von unserem Abschnitt, im 24 und 25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung, aber die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Also das, was wir wissen, dass es hier ist, da müssen wir nicht darauf hoffen, dass es passiert. Da wissen wir ja, dass es schon passiert ist. Aber gleichzeitig hat er da etwas Interessantes noch drin, denn er sagt, auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Er sagt nicht, werden wir errettet werden. Also diese Errettung, die ist schon jetzt wahr. Sie ist schon jetzt Realität. Aber sie ist noch nicht ganz offensichtlich geworden. Man sieht sie noch nicht ganz in unserer Welt. Sie ist noch nicht ganz offenbar. Und darum haben wir auch den Aspekt, wir sind schon jetzt errettet. Und jetzt sehen wir dieses Spannungsfeld. Das begegnet uns in der Bibel überall, immer wieder. Wir befinden uns in der Spannung des schon jetzt und noch nicht. Schon jetzt errettet, aber noch in dieser Welt, die nicht ganz errettet ist, die noch leidet, die, in der nicht alles perfekt ist. Und dann schließt er ab, wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Ich finde, das ist mal eine Herausforderung. So erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Wir sollen diese Zwischenzeit ausharren, warten auf das, was kommt, in der Hoffnung, immer wieder auf Gott zu schauen und ihm zu vertrauen, dass auch wenn diese Welt in diesem Zustand ist, die Rettung kommt und schon begonnen hat, auch jetzt schon dürfen wir erleben, wie teilweise Dinge geschehen, die wir uns nicht erklären können, wie Leute geheilt werden. Bei Jesus sind Leute geheilt worden, sie sind erneuert worden, ihnen wurde Würde zurückgegeben. Denken wir an eine Frau an Brunnen, die eigentlich nichts wert war, die Samaritanerin, sondern er hat ihr auch Würde gegeben, Ehre gegeben, in der er mit ihr gesprochen hat und sie nicht verurteilt. Und das bringt uns am Schluss zu einem Punkt. Wir leben in einer gefallenen Welt. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, das ist eine vielleicht nicht so schöne Botschaft, die ich an euch habe. Aber wenn wir so bei Paulus hinsehen, was er schreibt, dann ist es wie selbstverständlich, wir leben in dieser Zeit und diese Zeit ist eine Welt, die gefallen ist, die nicht perfekt ist, in der leider, und wir verstehen es nicht immer, die Erlösung noch nicht ganz ersichtlich ist. Aber trotzdem halten wir daran fest, wir sind von Jesus Christus errettet worden. Das steht außer Frage. Du bist errettet worden, du bist von Gott geliebt und du darfst mit ihm in Ewigkeit leben und mit ihm die Zeit verbringen. Aber jetzt ist sie noch nicht vollkommen offensichtlich, noch nicht offenbar. Und das bringt uns zu dieser Frage, wie gehen wir mit dem noch nicht um? Und ich möchte diese Frage gar nicht jetzt noch auflösen, sondern es ist wie die Spannung, in der wir gerade stehen. Und das nächste Mal, in der nächsten Predigt, will ich dort ansetzen. Wie geht Paulus damit um, beziehungsweise was für einen Blick für Perspektiven für diese Zeit gibt uns Paulus? Aber jetzt möchte ich euch diese Frage stellen und nehmt diese Frage mit. Nehmt diese Frage mit in euren Alltag. Stellt die schwierige Frage, wie wir mit dem noch nicht umgehen können. Stellt sie Gott, stellt sie vielleicht auch gerade in der Zeit, die wir nachher haben, Gott. Und schaut mal in die Bibel hinein, wie sind denn Leute mit dieser Schwierigkeit des noch nicht, vielleicht auch der Ungerechtigkeit, dass es den Bösen gut geht, wie sind sie mit dem umgegangen?